Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farmtour Podcast Folge. Heute als reiner Podcast, nicht als Video. Und ja, ich habe mir gedacht, ich sitze hier auf der Campix mit meinem guten SEO-Kumpel Martin Brosi. Ich denke mal, die meisten von euch Zuhörern da draußen kennen ihn ja bereits. Ich muss ihn nicht großartig vorstellen. Und ja, wir finden uns auf der Campix, nicht am Mögelsee, sondern am Van der Falk Hotel. Und ja, wir machen einen kleinen Recap, würde ich sagen, zu den beiden Tagen hier auf der Campix und geben ein paar Impressionen ab. Wie war die Campix? Was für Vorträge gab es und was konnten wir für Learnings mitnehmen? Moin Moin Martin, ich grüße dich.
Moin Moin Fabian, war eine spannende und intensive Campix. Ich freue mich aufs Recap, weil dadurch mussten wir natürlich aufpassen in den Vorträgen.
Oh ja.
Und
oh ja.
Können mit euch jetzt so einige Insights oder Dinge, die uns natürlich bewegt haben und die hängen geblieben sind, mit euch teilen.
Ja, super gerne. Also dann lass uns keine Zeit verlieren. Ich würde sagen, wir starten mit den ersten Vorträgen, die wir gesehen haben. Natürlich kleiner Disclaimer. Ich habe am ersten Tag einen Vortrag gehalten, deswegen habe ich dann nicht so viele Vorträge selbst mitnehmen können. Aber dafür haben wir es ein bisschen aufgeteilt und ich glaube, wir können zu einigen Vorträgen einfach was sagen. Und ja, lass uns doch starten mit Lily Ray von A Rise of Span, Hidden Gems, Major Google Updates, What's Changed and How to Respond. Und ja, ich glaube, der Vortrag, kann man schon mal sagen, der war richtig geil. Ja. Aber ich will dir nicht ins Wort fallen, Martin. Ich übergebe dir das Wort.
Ja. Ja, also ich glaube, vielleicht am Ende können wir ja noch so ein, zwei Dinge zur Campix im Generellen sagen, zur Vortragsqualität, weil du es jetzt angesprochen hast. Ich gebe dir recht, sehr, sehr guter Vortrag von Lily Ray. Ich gebe zu, ich kannte sie jetzt nicht vorher. Ja, stand auf mein Haupt, muss ich zugestehen. Aber es war wirklich ein sehr guter Vortrag, um jetzt in die inhaltliche Tiefe zu gehen. Ja, die Kernbotschaft für mich persönlich war zu dem Titel, den du jetzt vorgelesen hast, dass wir SEOs uns oftmals als seriös bezeichnen, aber auch Taktiken anwenden, die eigentlich eben gegen die Google Webmaster Guidelines verstoßen.
Ja,
ja, ja. Dass wir uns eigentlich als SEO viel Black Hat machen, aber trotzdem sagen, wir sind seriöse SEOs.
Ja.
Das fand ich sehr spannend.
Also, um das vielleicht einen kleinen Einstieg, verzeih mir Martin, wenn ich das so sage, einen kleinen Einstieg dazu finden, sie hat halt viel über so Spam-Techniken zum Beispiel erzählt. Also sie hat zum Beispiel, das fand ich halt super spannend, sie hat zum Beispiel aufgezeigt, die ganzen YouTuber, die SEO-YouTuber aus dem amerikanischen Raum, die halt damit geprahlt haben, wie toll ihre Seiten denn ranken mit KI-Content und wie die innerhalb von 10 Minuten einfach 1000 Texte erstellen können. Tja, Google-Mitarbeiter scheinen auch YouTube zu haben, ja, und dementsprechend wurden alle Websites halt abgeschafft. Ich glaube, ich weiß sogar auch, wen sie da meint, diesen, können wir den Shownotes reinposten, mir fällt der Name jetzt nicht ein, und all dem seine Webseiten wurden abgestraft und die Google-Mitarbeiter oder Spam-Team von Google hat seine Webseiten über die Search-Konsole gefunden zum Beispiel.
Ich weiß nicht, ob das oftmals ist, Leute noch falsch machen, aber dass sie, wenn sie neue Domains registrieren, die alle halt über eine Search-Konsole laufen lassen, ne? Sollte man halt nicht tun.
Ja,
absolut, ne?
Ja, absolut, ja.
Guter Tipp. Ja, wir sind jetzt ja beim Links, beim Spam generell. Aber sie hat auch, ist auch sehr konkret geworden. Sie hat auch viele Seiten selbst untersucht. Ich weiß nicht, ob sie in einem Marketingkonstrukt arbeitet, aber ich glaube, sie hat ein Team.
Sie hat ein Team, ja, sie hat mehrere Mitarbeiter.
Und da hatte sie auch konkret gesagt, wie Google AI erkennt, obwohl Google ja AI nicht erkennen kann. Aber oftmals haben diese Seiten, die abgestraft wurden, auch viel gemein. Und zwar zum einen waren es oftmals Nischenseiten.
Ja.
Dann war es logischerweise eine neue Domain.
Ja.
Ja. Dann, auch interessant, habe ich jetzt so das erste Mal wirklich drüber nachgedacht, Stockfotos waren im Einsatz oder AI-Images. Das erkennt man ja auch. Ne?
Ja, das erkennt man. Wobei bei Stockfotos, das fand ich eigentlich ziemlich krass, dass sie es verwendet hat, weil bei manchen Artikelarten, jo, da habe ich auch schon Stockbilder für unsere Kunden eingesetzt und das, im Gegenteil, das hat es eigentlich sehr, sehr gut gerankt. Aber ich glaube, es ist diese Mischung, die es halt macht.
Genau, es ist die Mischung und ich komme jetzt gleich noch zu drei anderen Punkten. Stockfotos alleine, da haben wir uns ja auch schon privat jetzt drüber unterhalten, da gebe ich dir vollkommen recht, sind jetzt kein Kriterium, um irgendwie abgestraft zu werden, sondern es ist die Masse denn an Punkten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, plus kein Branding, keine Autorität und was du jetzt eingangs auf YouTube gesagt hast oder in Bezug auf YouTube, ist die schnelle Veröffentlichung von Artikeln halt innerhalb von einem Tag 100 oder sogar mehrere Artikel, mehrere tausend Artikel.
Ja, das ist halt, das Thema zum Thema halt Spam etc. Was sie halt cool fand oder witzig fand, dass die USA SERPs so ganz anders sind wie die europäischen SERPs und dass halt USA immer wie so ein Testobjekt zu sein scheint, dass ja die AI-Overviews, sorry, wo die gelauncht wurden, waren ca. 18% der SERPs Futures halt von AI ausgespielt. Jetzt haben sie runtergedreht auf 2% nur noch, weil die AI-Antworten scheinbar sehr, sehr schwierig waren. Ja, also.
Ja, absolut. Also das herstellt oder hat die SEO-Szene sich ja hier auch auf der Campix relativ viel drüber unterhalten, wie gut eben die Ergebnisse sind von diesen AI-Overviews. Auch interessant fand ich, sie hatte manuell, der Vortrag war auf Englisch, ich weiß nicht, ob ich das alles jetzt richtig für mich übersetzt habe, aber ich konnte raushören, dass sie 14 Webseiten untersucht hatte, die abgestraft wurden, die haben ja ihre Tools, die sehen das ja, und da haben sie mal geschaut, hey, was haben die auch alle so gemeinsam, und alle, die abgestraft wurden, jetzt in großen Maßen, 14 Stück, hatten alle AI-Content drauf.
Ja, ja. Auch also, spannend. Das ist eine riesengroße rote Flagge. Ja. Sagen wir ja auch immer, das ist eher für eigene Projekte was zum Testen, aber wenn du dann ein Projekt hast, wovon du deine Familie ernährst oder für Kunden arbeitest, da halt wirklich aufpassen mit KI-Content, das nicht einfach dumm rausballern.
Ja. Also, ich kann mich sehr gut, Fabian, an den Podcast von uns beiden erinnern zum Thema Glossar, da hast du es auch schon gesagt, hast du gesagt, Martin, AI oder KI-Content als reine Form, das wird nicht lange gut gehen. Und mittlerweile muss ich dir sogar ein bisschen recht geben, ich gucke jeden Tag zumindest bei uns rein, auf unsere KI-Unterseiten und warte, ob es eine Abstrafung gibt. Aber noch ist es Gott sei Dank nicht eingetreten. Vielleicht noch drei Punkte. Sie hatte auch, weil wir über Spam reden, Google auch zitiert. Ja, Google ist da auch recht transparent und zwar in drei Punkten. Einmal Scaled Content Abuse. Also sprich, relativ schnell, in kurzer Zeit viele Artikel veröffentlichen, die halt keinen Mehrwert für den Leser haben und nur eben die Absicht besitzen, die SERPs zu manipulieren. Ja? Mhm. Also ich habe ein gutes Suchvolumen, geringes Suchvolumen höchstwahrscheinlich oftmals, Longtail, geringen Wettbewerb und dann versuche ich da eben Position einzunehmen. Mhm. Also dieses schnelle Veröffentlichen, dann Site Reputation Abuse. Parasite SEO ist hier das Stichwort.
Ja.
Also ich nutze die Autorität von anderen Seiten, kaufe mich dort ein über eine Unterseite. Ja. Ihr kennt ja diese Vergleiche bei Stern und so weiter. Das ist ja nichts anderes. Aber auch Advertorials, wenn man so möchte. Ne? Also auch das sagt Google. Ja? Wenn ihr Parasite SEO macht, seid ihr eigentlich schon im Black Hat-Bereich. Ne? Weil Google sagt ganz klar, bitte nicht. Und der dritte und letzte Punkt war dann Expired Domain Abuse. Bedeutet also, dass ihr Expired Domains kauft, wiederbelebt, mit dem Zweck, dann eben Affiliate-Links da reinzuknallen oder sonstiges, vielleicht Link-Juice weiter zu vererben und so weiter.
Das Thema Expired Domains ist ja Google schon seit gefühlt 10 Jahren oder noch länger dran und versucht das immer stärker, sag ich mal, abzustrafen, solche Seiten rauszuwerfen. Ja. Ich meine, an sich Expired Domains finde ich persönlich immer noch super spannend, auch wenn wir damit seit Jahren nicht mehr experimentieren. Wir haben es halt früher immer so gemacht, dass wenn eine expired Domain gut ist, da haben wir die aber auch so aufgebaut wie eine richtige Seite, um keine Muster entstehen zu lassen, aber ja, ist schon ein bisschen Steinzeit-SEO, glaube ich, immer noch.
Aktuell. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Vortrag. Ich habe jetzt noch eine Sache, weil ich mich in der letzten Zeit sehr viel auch mit dem Helpful Content Update auseinandergesetzt habe und Google sagt ja hier ganz klar auch auf ihrem Blog oder in ihrem Blog, hey, Mehrwert bedeutet, du bist einzigartig in dem, was du schreibst, du bringst eine neue Perspektive mit rein oder deine eigenen Erfahrungen.
Ja.
Also
ich glaube, bei den Google-Leaks kam ja auch zum Vorschein, dass scheinbar einer der Ranking-Faktoren, Module, Attribute, sei mal dahingestellt, wie wir es jetzt alle nennen möchten, dass Originalität, also dass bei kurzen Content halt super wichtig ist.
Ne? Ja, also darüber könnte man jetzt wahrscheinlich auch nochmal streiten, was Originalität bedeutet. Ne? Das ist sehr, sehr schwierig. Aber sie hatte das auch nochmal untersucht, also alle Sachen zum Helpful Content Update. Warum wurden die abgestraft? Und da hatte sie viele Punkte genannt und die waren wirklich spannend. Also, achtet darauf, dass ihr nicht viel Werbung drauf habt. Hm. Es gilt jetzt immer alle Punkte zusammen, ne? Nicht einzeln. Also viel Werbung. Dann Werbung als Pop-Ups, Video-Ads, die Autoplay haben, auch das wurde abgestraft.
Ja.
Die Notifications im Browser, die auch manchmal nervig
sein können. Sehr, sehr nervig sind.
Dann nutzt, gut, ich sag jetzt, was Lily Ray sagt, nutzt keine Templates für Title-Tags, weil die dann eben nicht spezifisch sind, weil sie nicht nutzeroptimiert sind, sondern weil es ein Template ist.
Ja.
Dann nicht einfach einen Artikel, den ihr 2022 geschrieben habt, updaten mit im Title Tag 2024.
Die hatte so Schablonen-Title Tags gezeigt und dann hatte ich so Beispiele gezeigt, wo Seiten wirklich nach dem Schema F einfach die Title Tags in den Serbs ausgespielt haben. Die 13 besten Tipps für, weiß nicht, Caravans oder sowas. Die 10 besten, weiß nicht was.
Ja. Genau, also das war dieses Template. Ja, ja. Ne? Dann hatte ich jetzt noch kein Brand Search. Okay, fair enough, das wissen wir alle. Brand ist aber auch relativ schwierig, glaube ich, Brand Search aufzubauen.
Das brauchst halt einen langen Atem. Wir haben es ja so gesehen, sind wir jetzt auch keine großen Agenturen. Also nicht falsch verstehen, Martin, deine Agentur ist definitiv größer. Aber das braucht halt Zeit. Und ich glaube, solche bescheidenen Nischenseiten, die einfach mal kurz, schnell, hektisch aufgebaut werden, die haben halt keinen Brand Search. Ja.
Und vor allen Dingen haben sie halt oftmals schlecht geschriebenen Content, sind noch zwei Punkte, viele Affiliate-Links, also achtet auch darauf, dass es eine gewisse Qualität hat.
Ja.
Und ganz wichtig, nutzt Quellen und gibt die Quellen an. Und zwar die Primärquellen, ne? Genau. Die Originalquellen.
Ja. Ja.
So, das waren so die Punkte, die ich jetzt aus Lily Rays Vortrag so rausgelesen habe. Und vielleicht noch ein letzter für euch Takeaway, ja, weil es auch spannend ist. Sie hatte untersucht, wer auf das Wort Best, also in Amerika Best, also Beste, Bester, Staubsauger und so weiter, aber alles auf Amerika gemünzt. Und da haben Amazon und Reddit eigentlich fast alles eingenommen in den
Shops. Ja, Reddit ist halt, also sie hatte gemeint, die hat dir Sistrix-Graphen gezeigt und Reddit ist, glaube ich, um 1600%.
Ja, irgendwie sowas.
1600% gestiegen und so eine krasse Sichtbarkeitssteigerung hat noch keiner bei Sistrix gesehen und wir sehen es auch nicht. Also das ist schon extrem heftig.
Ja.
Sie hat super viele Infos gegeben. Ich glaube, wir könnten allein über diesen Vortrag könnten wir 2 Stunden labern. Aber halt einfach mega krass, was da mit Reddit gerade abgeht. Lass uns doch einfach mal zum nächsten Vortrag gehen, beziehungsweise da muss ich mich dezent ausklinken, weil ich da mich dann vorbereitet habe. Aber ich glaube, du warst beim From Moshpit to Marktshare Vortrag und ja, ich übergebe dir mal das Wort.
Ja, also genau, Fabian hatte den Vortrag, also danach, dann hat sich ja vorbereitet, ich habe mir From Moshpit to Marktshare angeschaut. Ich wusste ehrlicherweise nicht, was ein Moshpit ist, jetzt weiß
das
ich
das. Das weißt du nicht.
Ja, musikalisch sind Alter, wir nicht so auf einer Wellenlänge, aber ich habe es jetzt gelernt und war ja offen für Neues. Ne? Grundsätzlich, ich bin jetzt seit, keine Ahnung, 10 Jahren auf der Campix. Lass es 8 sein. Und die Qualität der Vorträge hat sich wirklich verbessert von Jahr zu Jahr. Und hier muss ich sagen, dieser Vortrag war von der Machart einfach sehr, sehr anspruchsvoll. Also die haben vorne getanzt. Die Folien waren extremst gut gemacht und so weiter. Also das nur nebenbei, übrigens Ehre, wem Ehre gebührt. Das war der C. Hochwald und S. Winkler. So steht es nämlich auch auf der Campix. Ich glaube, es waren die einzigen, die ihren Vornamen nicht genannt haben. Aber die beiden haben diesen Vortrag gehalten. So, jetzt kurz zum Thema. Die Frage ist, wie erreiche ich als Brand, also wenn ihr in der Brand, im Unternehmen arbeitet, jetzt wie Haribo, Telekom oder whatever, wie erreiche ich dort die sogenannten Metalheads? Ja? Es ist nicht mein Bereich, aber diese Subkultur hat halt wohl genauso viele Anhänger wie beispielsweise Hip-Hop.
Ja.
So, aber man sieht es so nicht in der Gesellschaft.
Es kommt halt nicht so cool rüber oder nicht so angesehen vielleicht. Oder?
Genau, und das ist spannend, weil sie meinten halt einen Metalhead. Ich glaube, ist der Begriff richtig? Metalhead?
Ja, so tief bin ich in der Szene jetzt auch nicht schon.
Okay. Metalhead kann man. Aber ich glaube, sie haben Metalhead oder so gesagt.
Okay.
Sie sagten halt auch, ein Hip-Hopper, das erkennst du relativ einfach.
Mhm.
Ja, beim Einkaufen vielleicht an der Hose, an den weiten Klamotten, ich weiß es nicht. Aber so ein Metalhead, die laufen halt normal rum. Ne? Das sind eben auch normale Menschen, logischerweise. Es können Doktoren, Akademiker sein. Und hier haben sie ein Beispiel gebracht, wie es eben versucht hat, Haribo auf Wacken, glaube ich, einen Stand zu etablieren und damit eben Reichweite zu generieren, sich quasi in diese Szene einzukaufen und davon zu profitieren. Und spannend war, dass sie selber gesagt haben, dass das so nicht geht. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich will es euch ganz kurz beschreiben, dass also ein normaler Stand, Fabian, zeige ich das ganz kurz, ein normaler Stand, und da werden alle Klischees erfüllt. Also der Stand ist schwarz von Haribo. Das ist ein bisschen Flammen sind dabei, ja, so gemalt oder rangeklebt und ein paar Boxen stehen da.
Es ist halt, ja, es sieht aus, als würde er so ein bisschen, das sind so Gewitterwolken, die so rote Blitze rausschießen, das ist halt so ein bisschen Metal-düster halt.
Ja, aber also, es ist jetzt, wirkt jetzt nicht so besonders auffallend, würde ich sagen, auf Wacken.
Ja, nee, definitiv
nicht. So,
es passt sehr gut ins Bild.
Es passt ein bisschen sehr gut ins Bild, aber er meinte halt, als jemand, oder die beiden meinten, sie spielen in der Band und so weiter, sind da voll tief drin im Thema. Sie meinten, das ist nicht authentisch, das wollen die nicht haben.
Okay.
Sondern eher andere Kampagnen, die ein bisschen authentischer sind, komme ich aber gleich zu. Interessant ist jetzt aber, dass Haribo für diesen Stand, den, ich habe es aufgeschrieben, einen Preis erhalten hat, und zwar den beste Media-Idee des Jahres, Markenerlebnis und Event. Und der Fabian hat ja über Content-Distribution geschrieben in dem Buch. Da kommt ja auch Earned Media vor. Und da hatten sie, also Medien, die ich bekomme, weil sie über mich berichten,
genau.
Da haben sie 25 Millionen Menschen mit erreicht. Mit diesem, über diese Presseberichterstattung.
Ah, okay, dass sie dann Stand haben und alle haben darüber berichtet. Okay, ja, nice.
Und jetzt klingt das für euch vielleicht, wenn ihr, wie gesagt, bei einer großen Marke arbeitet, klingt das jetzt wahrscheinlich am spannendsten für euch. Ihr könnt ja selbst noch fragen, was es kostet. Ungefähr ein Zehntel im Vergleich zu Hip-Hop. Also wenn ihr einen Influencer, keine Ahnung, Capital Bra oder so holt, da zahlt ihr eben 50.000 Euro, dass der eure Marke
promoted.
Und bei Metalheads sind es, oder bei Metal allgemein sind es irgendwie 5.000 Euro, so ungefähr ein Zehntel.
Krass.
Und jetzt natürlich zum Spannendsten für mich, weil im Marketing sprechen wir immer über Personas. Wir müssen eine Persona aufbauen und oftmals machen wir das nicht richtig, meiner Meinung nach.
Mhm.
Ja? Und sie haben die Persona von einem Metalhead beschrieben. Ich will es mal vorlesen, weil es wirklich spannend ist. Also es sind normale Leute, oftmals mit normaler Kleidung. Die switchen dann auf diesen Festivals.
Mhm.
Okay. Sie haben ein geringes Selbstwertgefühl. Es ist eine Studie, ich weiß nicht, wo sie die Daten herhaben.
Echt jetzt?
Ja, also da waren sie selbst ein bisschen verwundert, aber so haben sie es draufgeschrieben.
Okay.
Ein geringes Selbstwertgefühl, eine negative Einstellung gegenüber Autoritäten.
Ja.
Das würde ich auch sagen. Höhere Offenheit für Erfahrungen.
Okay.
Also weltoffener.
Weltoffener, okay.
Ja, also ich meine, du bist ja auch sehr transparent. Ich weiß, du bist jetzt nicht ganz tief drin,
ich bin kein Metalhead. Aber ich habe halt früher halt Metal und...
Ja. Aber du bist ja sehr weltoffen, ne? Also das haben
die
natürlich nicht, ja. Also das fand ich sehr spannend. Dann
das war ein Witz, ja.
Ein großes Bedürfnis nach Einzigartigkeit haben sie und eine geringe Religiosität. Was ich damit sagen will, und das ist auch für mich wieder spannend, dieses Vorurteil, das ist jemand, die essen Kinder und das sind Satanisten. Damit wollten sie halt aufräumen, ne? So haben sie es jetzt beschrieben. Also,
ich finde das... Also ich kenne halt schon von früher, mein Bruder hört zum Beispiel extrem viel Metal. Also ich finde, das sind Sachen, die passen überhaupt gar nicht. Aber gut, es ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, die haben ja eine Studie rausgemacht, deswegen möchte ich niemandem über die Füße fahren.
Es ist natürlich individuell,
das
ne?
Das ist halt schon...
Also das ist jetzt nicht individuell, aber der Mensch ist ja individuell.
Ja, also,
so, der eine hat ein hohes Selbstwertgefühl und so weiter.
Das ist ja so Schubladendenken, also das ist ja...
Es ist spannend, sie wollen aus dieser Schublade ausbrechen, aber im Vortrag packen sie sich wieder eine Schublade.
Ja, also ich wollte gerade sagen...
Spannend, ja.
Gut, wir wollen jetzt diesen Vortrag nicht diskreditieren. Du hast mir ja erzählt, das war einer der besten Vorträge. Ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen, aber du warst ja schwer begeistert. Ja.
Ich war begeistert, weil ich A, die Subkultur nicht kannte und B, von der Präsentationsweise, wie sie es gemacht haben. Das fand ich sehr inspirierend.
Warst du schon mal auf Wacken?
Demnächst werde ich auf jeden Fall auf Wacken sein. Nee, ich war noch nie auf Wacken.
Also mein Bruder, der größte Metalhead in Hunsrück, wo wir geboren sind, der war noch nie auf Wacken. Das ist auch so ein bisschen Klischee, manchmal Wacken. Das ist
auch Klischee. Ja. Diese Frage mussten sich übrigens auch noch stellen, ob das jetzt nicht durchkommerzialisiert
ziemlich,
wird, weil ich habe wohl gehört, dass die Telekom wohl sämtliche Rechte auch an Wacken gekauft hat, also Übertragungsrechte. Und dann machen die halt T-Shirts und so weiter. Und ja, also der Tipp jetzt für mich, oder was ich mitgenommen habe, ist, wenn ihr in so eine Subkultur rein wollt, das geht jetzt aber nicht nur auf Metalheads, das geht in Hip-Hop, in jedem Bereich, kreiert Kampagnen mit den Personen. Also holt euch Leute, die da drin sind, um die zu verstehen und nicht einfach eine Analyse zu machen, ohne mit den Leuten zu reden.
Holt meinen Bruder.
Ja. Holt den Bruder von Fabian.
Ja, schön. Schöner Vortrag, denke ich mal.
Der nächste warst ja dann du, ne?
Genau. Erst einmal überlegen. Soll ich ein bisschen was erzählen? Oder?
Ja, du kannst gerne was erzählen, weil es wirklich sehr, sehr spannend war. Ich habe mir aber auch einige Stichpunkte aufgeschrieben, die ich mitgenommen habe.
Also ich kann ja kurz einen Einstieg machen. Es würde mich interessieren, was du denn da mitgenommen hast.
Mhm.
Ich habe überlegt gehabt, hey, ich wollte unbedingt schon mal einen Vortrag halten zum Thema Philosophie. weil wir auf einer SEO-Konferenz sind, muss ich natürlich mit SEO und Content das verpacken. Ich bin natürlich selbst kein Philosoph, aber ich habe mich damit halt immer wieder beschäftigt. Ja, super spannende Themen dazu, das ist halt mega geil. So Dinge zum Nachdenken und habe das dann halt verpackt mit philosophischen Themen. Also ein einfaches Beispiel, ich will jetzt nicht so viel wegnehmen, Martin. Ich habe zum Beispiel Norbert Hörster zitiert, wer kennt ihn nicht? Nein, Quatsch, der ist jetzt relativ unbekannt, das ist aber ein Philosoph im Strafrecht. Und der sagt, wir bestrafen zu hart. Also das Justiz oder auch das Strafrecht ist zu hart, weil jedes Vergehen wird bestraft. Und das Problem bei Strafe ist, es ist immer ein Rachegefühl, Rachegedanken. Hey, die haben mich bestraft, dem will ich jetzt eins auswischen. Also zum Beispiel der Anzeigenhauptmeister, den kennen wir ja alle, durch Spiegel TV. Und der wurde schon mehrfach verprügelt, habe ich gelesen, weil die Leute so automatisch ein Rachegefühl auf so eine Person haben. Und genau das, diese Denke hat ja Google auch am Anfang gehabt. Also sprich, Google Pinguin, Google Panda, die haben so hart die Seiten abgestraft, dass Katz das stellenweise auf Twitter angekündigt hat, großartig. Hey, werden die nächsten paar abstrafen. Und Google ist Jahre später auf den Trichter gekommen, hey, das ist gar nicht so gut, diese Rachegefühle auszulösen. Und sie versuchen jetzt mehr zu verzeihen, zu vergeben. Also sprich, die sagen ja selbst, hey, kauft ruhig die Backlinks, aber macht dein Fenster auf, kannst auch Geld rauswerfen. Also die scheinen angeblich gekauften Links zu erkennen. Wir beide wissen, dass es nicht immer so ist, ja. Aber Google scheint einfach zu vergeben. Und genau das, was auch Norbert Hörster sagt. Und das fand ich halt mega spannend.
Ja, ja, definitiv. Und also zu diesem Punkt, das hat mich halt auch sehr, sehr doll inspiriert, weil ich mich ja natürlich schon gefragt habe, hey, klar, Pinguin-Panda-Update, warum gibt's das nicht mehr? Klar, sind jetzt ein bisschen im Algorithmus natürlich real-time implementiert, aber damals gab's ja, du hast dieses Home24-Beispiel gebracht, wo dann eben Home24 über mehrere Monate oder drei Jahre sogar wirklich nicht aus diesem Filter herausgekommen ist. Und das fand ich halt super spannend und das gibt's halt jetzt nicht mehr. Jetzt sagt halt Google, okay, diese Content-Unterseite erfüllt nicht unsere Helpful-Content-Richtlinie, es sei denn, übertreibt es jetzt, ne?
Genau.
Mit Scaled, Abuse und so weiter.
Genau.
Dann wird die aber nicht ranken und nicht gleich die komplette Domain.
Ja, ganz genau. Genau, das ist auch das, was der Norbert Hörster sagt. Hey, natürlich, wenn ich jetzt, dein Auto klaue, mir dann zu vergeben, das ist, glaube ich, auch da ein bisschen verkehrt. Also bestimmte Strafen sollte man aufrechterhalten, natürlich, dass alle sich benehmen. Und das sieht man auch bei Google, dass sie natürlich, ich glaube, im März waren 2% aller Websites die KI abgestraft, weil sie eben KI-Content halt veröffentlicht hatten.
Und das ist aber auch etwas, auch diese philosophische Ebene auf den Staat dann gerichtet, sollte man kleinere Vergehen vielleicht doch nicht ahnden, weil da auch ein riesen Bürokratieapparat eingesetzt wird. Ne?
Ja, und es bringt scheinbar auch nicht so viel. Das ist aber wieder auch Auslegungssache. Es gibt bestimmt eher konservative Zuhörer vielleicht jetzt hier draußen, die sagen, es muss alles bestraft werden, sonst benehmen sich die Leute nicht. Wo ist ja die Grenze? Aber das ist ja gerade, es gibt nicht die perfekte Antwort und das macht das ganze Thema halt super spannend.
Und das ist halt auch Philosophie wahrscheinlich.
Yes. Es gibt nicht die perfekte Antwort.
Und den nächsten Punkt, den ich bei dir auf jeden Fall mitgenommen habe, fand ich sehr, sehr cool. Wenn ich das gelesen hätte ohne deine Erklärung, hätte ich es total falsch interpretiert. Du hast jemanden zitiert, der hat gesagt, don't try.
Don't Try von Charles Bukowski.
Ja. Charles Bukowski, genau, berühmter Literar oder Buchautor, Kurzgedichte und so weiter. Das fand ich sehr, sehr cool, weil er natürlich nicht meint mit Don't Try, mach es nicht, sondern mach es nur, wenn du es wirklich machen willst.
Ja, ganz genau. Er hat das sogar auf seinem Grabstein stehen. Charles Bukowski ist 94 gestorben und da steht halt Don't Try. Und ich habe es halt umgemünzt auf Don't Try SEO.
Also und du hast ja, genau, du hast ja ein konkretes Beispiel genannt im SEO. Ja. So diese Kunden, die halt mal sagen, ja, wir probieren es mal ein bisschen. Mal sehen, was passiert.
Ja.
Und also, das wäre, dann lass es lieber.
Ja, dann lass es lieber. Also jetzt aus deiner Bubble, sag ich mal, ein Kunde, der einen Backlink kauft, aber die Konkurrenz hat irgendwie 10.000 Backlinks jetzt gefühlt und der hat ja nur einen, wird das nichts bringen. Ja.
Aber das ist jetzt, also das war so der letzte Punkt, den ich mir jetzt bei dir aufgeschrieben habe. Aber das ist so die perfekte Antwort für mich. Kennst du das, wenn du manchmal, du suchst nach einer Antwort, jetzt habe ich die in mein Gehirn abgespeichert, immer wenn der Kunde das sagen wird, werde ich Charles Bukowski und Fabian Auler zitieren und werde sagen, don't try, deshalb, und dann versteht er das auch.
Ja, hoffentlich, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jeder verstehen wird, aber es ist immer ein Versuch. Ja. Also sehr, sehr cool.
Ja, als nächstes war ich bei... Matthäus Michalik.
Wir überspringen jetzt dann den ersten Campingstag. wenn ich ganz ehrlich sein darf, also nach so einem Vortrag, ich weiß, das ist so ein bisschen Kinderkrankheit, aber man ist dann so im Arsch. Also ich weiß nicht, man zieht sich aufs Zimmer zurück und dann ist man gut. Ja. Und deswegen haben wir auch erst am zweiten Tag dann weitere Themen mitgenommen. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen ins Wort gefallen, sorry. Mach weiter,
gerne. Nee, absolut verständlich. Ist ja auch mal spannend, die Sichtweise eines Vortragenden auf den Vortrag zu erfahren. Ja.
Sollen wir eigentlich schon den Abend oder sollen wir den rauslassen, den Abend?
Den können wir gerne zum Schluss dann auch noch machen.
Sehr gerne,
ja. Also ich habe jetzt Lokalisieren, Optimieren und Dominieren internationales SEO mit AI.
Ja, yes.
So,
yes.
Von Matthäus Michalik.
Yes.
Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, er ist ja natürlich ein SEO, vielleicht nicht der erste schon, aber er ist ja schon sehr bekannt, macht ja, sehr, Klaneo. Sehr viel mit der Klaneo, mit seiner Agentur.
Super bekannt.
Ja. Genau, also sehr sympathischer Typ im Übrigen
auf auch. Auf jeden Fall,
ja. Und ja, er hat darauf eben darüber gesprochen, worauf man beim internationalen SEO achten kann und wie man es verknüpfen kann mit AI. Er hat auch einige Prompts sogar gezeigt.
Ja,
yes. Ich muss jetzt aber zugeben, ich bin jetzt natürlich im On-Page, im On-Page nicht so sehr drin wie Fabian. Ja,
ich kann ja gerade übernehmen, sehr, sehr gerne. Natürlich ist im zeitlichen Verlauf, ich kann man natürlich nicht immer alles 100% mitschreiben. Ich habe wahnsinnig viele Fotos gemacht, wenn ich ehrlich bin. Natürlich internationaler SEO ist er erstmal drauf eingegangen, auf die HRF-Language-Attribute, super wichtig, dass du das immer richtig auszeichnest. UK-Beispiel hat er gebracht, dass man das entsprechend richtig auszeichnet. Auch wenn Google sagt, ich glaube, das war mit dem GP und UK. Ich glaube, das richtige HRF-Language-Tag ist EN-GP. GB,
stimmt.
GP,
ja.
Nee, B, ach mein
GB,
Gott,
GB,
genau, Great ja. Britain, ja. Und ganz viele machen aber UK,
ja.
Und Google hat aber gesagt, hey, wir können jetzt mit dem UK auch umgehen, aber er empfiehlt auf jeden Fall, das Richtige zu verwenden, und er hat Beispiele gebracht, was passiert, wenn man einfach das HRF Language Tag nicht macht, ja, und du hast dann eine englische Seite, die für den englischen Sprach, also für Great Britain ist, hast dann einen USA-Ableger, Google rafft es halt einfach gar nicht, scheinbar, ja. Also es ist ganz, ganz gefährlich.
Genau. Ich hatte noch, was ich auch sehr spannend fand, weil ich vor dieser Frage, und vielleicht du als Zuhörer stehst da auch öfters mal vor, wenn du ein Projekt neu startest, wie sollst du die Domain eigentlich auswählen? Mhm. Vor allem, wenn du international unterwegs bist. Also Beispiel, du kannst ja deinshop.de machen, deinshop.fr, also für Frankreich.
Ja.
Du kannst aber auch machen deinshop.de, .com/de oder eben de.deinshop.
Yes, yes.
Und er hat halt gesagt, und das fand ich nur einfach eine klare Ansage, hey, für B2C nimmt ihr einfach Country Code Top Level Domains, also deinshop.de. Das wäre für B2C, weil eure NutzerInnen das Vertrauen euch entgegenbringen.
Ja,
Problem ist aber, dass natürlich ihr für jeden Sprachraum eine eigene Seite habt, weil ihr immer eine andere Top-Level-Domain habt, und dann ist es halt schwieriger, Autorität aufzubauen, weil ihr ja für jede einzelne Seite die Autorität aufbauen müsst.
Yes.
So, ja. Das fand ich ganz spannend, und er empfiehlt deinshop.com/de/en und so weiter, wenn ihr im B2B-Bereich seid.
Ja, definitiv. Er meinte auch mit Subdomains aufbauen, das ist ein altes Thema, das er weglassen. Das empfiehlt er nicht, immer lieber mit Unterverzeichnissen arbeiten oder mit der korrekten Top-Level-Domain. Ja. Dann kommen wir ganz kurz zu diesen ChatGPT-Befehlen, diesen Prompts, die er dann verwendet hat, auch diesen Beispiele. Gerade eben schon erwähnt, die HRF-Language-Tags, die kann man natürlich überprüfen lassen mit ChatGPT. Mhm. Also ich hätte eigentlich gesagt, man kann die auch schreiben lassen mit ChatGPT, aber es gibt auch Plugins, die das automatisch machen, aber es gibt auch immer wieder mal CMS-Systeme, wo ein Programmierer das selbst reinsetzen muss, wie das Beispiel mit dem GB und UK. Und da kann man ChatGPT natürlich sagen, hey, das sind die HRF-Language-Codes aktuell, sind die denn richtig? Ja, also eigentlich ein simples Beispiel, aber hey, die KI, wenn sie da ist dafür, das kann man die wunderbar nutzen, aber definitiv, ja. Also es ist richtig, richtig geil. Er hat da viele weitere Beispiele gebracht, wie man dann eben ChatGPT einsetzen kann. Er hat auch viel zum Thema Lokalisierung auch gesagt, da wahnsinnig aufpassen. Wie heißt es, Car Insurance? Also Autoversicherung wird das übersetzt von DeepL, aber wir suchen ja Kfz-Versicherung. Ja. Das wird, glaube ich, doppelt so viel oder viermal so viel gesucht.
Genau, das Suchvolumen bei Autoversicherung lag bei 201.000 und bei Kfz-Versicherung, wie wir es wirklich suchen, 823.000.
Genau, also, ja, viermal so viel.
Viermal so viel.
Wahnsinn.
Ja. Also nicht blind allem Vertrauen, soll nochmal nachrecherchieren und so weiter. Übrigens fand ich das auch spannend, weil jetzt gerade bei den Prompts sind oder ChatGPT, dass er auch für Unterseiten teilweise kurze Tools oder Rechner baut mit ChatGPT.
Ja, ja, das haben wir auch schon gemacht, also auch für Kunden.
Das genau.
Ist echt super geil.
Das finde ich spannend, wir haben es nämlich noch nicht gemacht. Ich würde es im eigenen Magazin ganz gerne mal machen. Einfach ChatGPT sagen, hey, er hat es am Beispiel eines Nikotinrechners gemacht.
Ja.
Hey, wie viel rauche ich pro Tag und so weiter. Und ChatGPT hat das Ding geschrieben. Es sieht jetzt nicht sonderlich geil aus, aber man kann es verwenden. Ne? Und
ja.
Es funktioniert, hat er gesagt.
Es funktioniert. Also, ein kleines bisschen Eigenwerbung. Wir haben auch einen Artikel auf farbentour.de dazu erstellt, wie wir selbst so ein kleines Tool gebaut haben. Und hey, ChatGPT hilft dir so lange, bis du es raffst. Also, auch wenn du kein Programmierer bist, ist es halt einfach wirklich der Hammer.
Ja.
Nur ganz kurz nochmal zurückzukommen zum Thema Lokalisierung. Was war genau? Menü wird ja mit Speisekarte übersetzt dann. Also, da steht im Menü steht dann halt ein Punkt mit der Menü heißt, ja, und der Speisekarte.
Ich glaube Paul Hewitt oder so, und so eine Bekleidungsmarke.
Charles Hewitt. Ich kann es nicht aussprechen.
Genau, ja, aber es war so eine Hemdenmarke,
ja,
und die haben halt dieses Tool, dieses Übersetzungstool einfach benutzt, ohne rüberzuschauen, und da hat er ihn von Englisch auf Deutsch auf Speisekarte übersetzt.
Ja, das ist schon ziemlich witzig.
Das das ist ziemlich witzig. Aber auch für Metadaten hat er ChatGPT dann benutzt.
Natürlich,
ne?
Aber da will ich jetzt auch wieder ein bisschen aufpassen, weil dann kommst du wieder die Falle rein, mit den Title-Tags nach Schema aufzubauen. Ob ChatGPT da so immer so einfallsreich ist, klar, musst du damit die richtigen Prompts verwenden.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, wir schreiben die Title-Tags noch zum größten Teil selbst für die wichtigsten Seiten immer.
Ja. Also ich habe auch in den nächsten Minuten dann nach dem Vortrag darüber nachgedacht, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß, beim Online-Shop könnte das so sein.
Ja.
Zumindest die wichtigen Produkte würde ich selber schreiben.
Yes.
Die anderen, okay, kann man machen, aber tendenziell auch bei der Meta-Description sollte ja mal ein CTA drin sein, eine Emotion. Ob das ChatGPT so richtig abgreifen kann, weiß ich nicht. Auch ein Trust mit rein und so weiter.
Ja.
Die Meta-Descriptions, die er gezeigt hat, die waren jetzt nicht so aufgebaut. Das waren halt ChatGPT-Meta-Descriptions, ja, von der KI geschrieben.
Yes.
Aber, und darauf wollte er hinaus, so könnt ihr halt international schnell Meta-Descriptions
natürlich
aufbauen.
Natürlich, natürlich. International ist immer sehr, sehr viel Arbeit, international SEO.
Ja.
Du hast nicht immer jemanden sitzen, der, weiß nicht, perfektes Griechisch kann.
Ja.
Dann versuche ich natürlich, die Leute zu helfen.
Ja.
Er hat sehr, sehr viele ChatGPT-Beispiele gebracht. Zum Beispiel, ChatGPT ist keine Quelle für Suchvolumen. Und er hat Beispiele gebracht, dass irgendwie der hat viermal den gleichen Prompt verwendet und viermal sind verschiedene Suchvoluminas angezeigt worden.
Das ist aber generell, da wundere ich mich immer wieder, dass ich habe das oftmals schon gehört, dass Leute das Suchvolumen über ChatGPT abfragen.
Mhm.
Fand ich schon damals ein bisschen weird, aber das funktioniert natürlich nicht. Also ihr könnt es connecten mit Tools, ne? Aber es kommen nicht die richtigen raus.
Ich finde die Unterschiede auch so krass. Also der hat zum Beispiel Englisch US E-Bike abgefragt, wie oft das gesucht wird. Beim ersten Mal wurde es 33.000 Mal, beim ersten Mal hat ChatGPT gesagt 33.100 Mal, beim zweiten Mal 27.100 Mal, beim dritten Mal 90.500 Mal und beim vierten Mal 60.500 Mal. Das ist ein kleiner Unterschied, würde ich sagen.
Ja. Also wenn du darauf deine Keyword-Strategie aufbaust, das könnte schief gehen.
Richtig geil. Ja.
Ja, also das waren so zumindest jetzt meine Key-Learnings aus diesem Vortrag.
Ja. Er hat halt wahnsinnig viel gemacht. Es war ja nicht alles mit AI. Dafür würde ich persönlich auch warnen, sein Internet-SEO komplett AI zu überlassen. Er hat halt viel auch er hat auch ein paar Slides über lokales Backlink gemacht. Du hast dann einen deutschen Hersteller, der hat dann 90% nur deutsche Backlinks, die geht dann nach Frankreich oder nach, keine Ahnung, wohin der sich expandiert.
Mhm.
Natürlich brauchst du von dem lokalen Markt dann entsprechende Backlinks.
Und er hatte auch dann den Prompt da, wie man da eben dieses Outreach-Template sich von ChatGPT erstellen lässt, wenn man eben in einem Markt ist, wo man nicht Firm ist.
Yes.
Und das sollte wohl auch ganz gut funktioniert haben. Und das fand ich auch spannend, dass er auch wirklich Prompts gezeigt hat. Ne?
Ja, ich kann mal einen Prompt vorlesen.
Gerne, ja.
Und zwar habe ich diesen Tool-Prompt abfotografiert von dieser Nikotin-Seite. Du bist Entwickler, Punkt. Erstelle mit einem HTML-Code inklusive allen nötigen Bibliotheken, um einen rauchfreien Rechner auf unsere Webseite, dann kommt die Webseite des Kunden, zu integrieren. Der Rechner sollte in der gleichen CI, also Corporate Identity, sein, wie unsere bestehende Webseite. Punkt. Und ja, dann hat ChatGPT was rausgeballert, das kann man rauskopieren, das haben wir, wie gesagt, auf unserem Blog auch. Super geil.
Und er hatte ja, ich denke mal, das war jetzt ein Aufwand wahrscheinlich von 2 Minuten.
Ja.
Ja. Und er hatte vorher den Kunden, das war aber vor einigen Jahren, gefragt, ob er das für 300 € haben wollte. Und da hat der Kunde gesagt, nee, will er nicht haben, ist ihm zu teuer. Jetzt kann er es für zwei Minuten selbst machen.
Echt? 300 Euro?
300 Euro hat er ihn angeboten.
Wow, okay. Also, ich glaube, ich habe ein Slide noch abfotografiert, dann können wir das Thema abhaken. Internationale SEO ist kein Zuckerschlecken. Ich glaube, das können wir beide unterschreiben.
Ja, und, Königsdisziplin.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, würde ich auch sagen. Okay, dann gehen wir zum nächsten Vortrag. Und zwar, was haben wir uns angeschaut? Und ich glaube, da hast du dich ausgeklinkt. Da war ich ja mit Neslin, unsere Junior-SEO-Managerin seit März. Grüße gehen raus, falls sie zuhört. War ich mit ihr im Vortrag von Jonas Kamera. Und zwar hat er zum Thema B2B-Hacks etwas gemacht. 50 smarte B2B-Hacks in, ich glaube, er hat 35 Minuten gebraucht. Wahnsinnig krass. Also wirklich super geil. Das waren super viele Informationen. Ich muss dann gerade die Notizen hervorrufen. Ja,
während du suchst, ich habe mich mit Jonas noch unterhalten. Auch da seht ihr wieder, wie viel Arbeit das ist. Es waren wohl 273 Slides.
Es waren 273 Slides, genau, das wollte ich sagen.
273 Slides. Und er hat die letzten 4 Tage wirklich durchgearbeitet, um uns, ich sag mal uns Teilnehmenden, wirklich einen geilen Vortrag zu liefern mit so vielen Hacks.
Das hat er auch definitiv geschafft.
Ja, also, es ist nicht für jeden wahrscheinlich immer alles relevant, aber wenn du da 2, 3 Hacks rausziehst, die für dich passen.
Als Agenturinhaber ist es spannend. Ich denke mal, als Inhouse-SEO, klar, da setzt sich da nicht rein, aber für alle, die B2B-Bereich sind, im Kundengewinnungsbereich unterwegs sind, ist das halt richtig geil.
Ja,
es waren so viele Tipps, wenn ich ehrlich bin. Ich werde so ein paar anteasern, also zum Beispiel Messen, auch so ein Klassiker, B2B-Leads zu gewinnen, Messen. Ja, also es waren halt sehr, sehr viele Tipps, deswegen gehe ich das auf die Schnelle so ein bisschen durch, das alles halt jetzt zu verfassen. Wird schwierig. Kontaktiert auf jeden Fall Jonas, wenn ihr seine Slides haben wollt. Da stehen alle Hacks drauf, wir werden das ganz kurz anteasern. Erst zum Beispiel, hat immer Oberthemen gehabt, E-Mail-Marketing, Retargeting, Ads etc. Das Thema Retargeting hat er zum Beispiel gesagt, wenn man Retargeting-Ads schaltet, das ist ja immer so, ich besuche die Seite des potenziellen Shops zum Beispiel oder der Kundenwebseite und verlasse die dann aus welchen Gründen auch immer und der Retargeting-Pixel fängt mich wieder ein und dann gehe ich auf Spiegel, auf Kicker.de und bekomme dann die Werbung angezeigt von, weiß nicht, Farbentool, Impulse Q, keine Ahnung. Ganz, ganz wichtig, da arbeitet man ganz oft mit Bannern. Auf den Bannern immer das Logo des Kunden natürlich oder von der eigenen Webseite draufsetzen. Er hat dann Beispiele gebracht, dass das dann, wenn das Logo fehlt, ist es halt absolut nicht greifbar. Das waren halt viele Mikro-Tipps, aber das große Ganze, wenn du das alles befolgst, das ist dann richtig,
dann richtig geil. Dann geht die Agentur und die Kunden gehen durch die Decke. Aber das ist ein guter Tipp, wusste ich jetzt nicht.
Ja, oder das Retargeting zum Beispiel, da die Segmente für die Karriereseite, nicht die Leute, die auf die Karriereseite gehen, retargeten. Wenn du jetzt Staubsauger verkaufst, die Karriereseite besuchen wollen, sich da ja bewerben, die nicht mit deinem Staubsauger nerven. Ja.
Auch ein guter Tipp.
Also, da sparst du halt auch Budget. Also ich muss halt sagen, wir haben viel mit Retargeting gemacht, für uns selbst, für Kunden aber auch. Das ist nicht das Allheilmittel. Es kann funktionieren, es kann aber auch nicht funktionieren. Ja, es ist immer auch abhängig. Aber er hat echt coole Sachen gebracht. Also auch auf, wenn wir das Thema Ads angehen, auf Wettbewerber-Keywords bieten, bin ich persönlich jetzt nicht immer so der größte Freund davon, aber ich will es jetzt nicht wertend hier sagen. Er hat das Beispiel gebracht, das war halt viel aus dem Softwarebereich. Dass dann zum Beispiel, wenn man Werbung schaltet zu, ich sage jetzt einfach LexOffice, ja, und die Konkurrenz, die schreibt dann Alternative Papierkram.de jetzt hier kostenlosen Account starten.
Ja. Ja.
Ich bin jetzt bei Google Ads, weil wir das selbst sehr wenig machen. Wir sind wirklich Hardcore-SEO-Agentur. Bin ich jetzt nicht so fit drin. Ich glaube, du darfst dann kein LexOffice in dem Title Tag stehen haben.
Ich bin auch der Meinung, dass du das nicht darfst.
Ja, das nicht, gell?
Ja.
Okay. Das wäre eine Sauerei, glaube ich.
Ja.
Was er auch so ein Beispiel gebracht hat, das war mega geil. Schau dir die negativen Kommentare deiner Konkurrenz an. Ja. Also, wo werden die schlecht bewertet? Und dreh das dann um. Also, LexOffice, einfaches Beispiel: LexOffice super geil. Nicht falsch verstehen: LexOffice, schlechten Service. Ich weiß es nicht, der Service ist eigentlich ziemlich gut. Nehmen wir an, die haben einen schlechten Service, dann machst du Retargeting-Ads oder normale Ads auf deren Keyword und sagst, toller Service, komm hier zu uns.
Ja.
Ja. Und ja, das ist halt super geil.
Also Reviews, gerade für die Wettbewerbsanalyse, sind halt immer super wertvoll, ne?
Ja, definitiv, also, definitiv.
Klingt nach einem guten Vortrag.
Auf jeden Fall, also er hat super viel gemacht, E-Mail-Adressen rausfinden, E-Mail-Marketing nutzen. Da gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel gibt es den E-Mail Permutator. Du findest jetzt einen Martin Brosi, findest du auf LinkedIn. Der gibt dir nicht einfach so seine E-Mail-Adresse raus. Ja doch, er gibt sie dir, aber nehmen wir an, er ist so ganz schüchtern. Dann kannst du mit dem E-Mail Permutator, kannst du seinen Namen eingeben, seine, also es gibt ja ein Impressum zum Beispiel, immer eine E-Mail-Adresse, gibst seinen Namen ein, Vor- und Nachnamen und die Domain und diese E-Mail-Konfigurator erstellt 34 potenzielle E-Mails, die funktionieren könnte. Es gibt ja Unternehmen, die Martin.prosi schreiben, die MB schreiben, die sonst irgendwas schreiben und du irgendwie kriegst du dann diese E-Mail theoretisch heraus.
Ah, okay.
Ultra geil.
Also auch spannend, wir nutzen ja bei uns Hunter.io.
Hunter.io, okay.
Um die E-Mail-Adressen halt, das ist so eine riesen Datenbank, ja, oder ja. Crawler, weiß ich was. Ja. Und da kann man eben auch diese E-Mail-Adressen herausfinden, aber die finden natürlich nicht immer alle E-Mail-Adressen. Ja. Dann könnte man das halt auch nutzen. Das heißt, ne?
Und er hat noch einen weiteren Tipp gebracht und zwar man kann, um die E-Mail-Adresse zu validieren, sollen wir die einfach in Google Sheets reinposten und wenn die E-Mail-Adresse mit Gmail verknüpft ist, sieht man, welche E-Mail-Adresse funktioniert.
Ah.
Richtig geil. Also okay. Es war wirklich der Hammer. Also wie gesagt, der hatte noch Themen zum E-Mail-Betreff optimieren. Der hat so viele Sachen gebracht. Wie gesagt, ich würde vorschlagen, ihr kontaktiert mal den Jonas auf LinkedIn etc. Und da wird ihr euch garantiert ganz viele Sachen die Brisi schicken. Und noch zu guter Letzt, du hast ja auch gemeint gehabt, diese Prompts sind nicht immer einfach, den richtigen Prompt zu finden. Er hat dann Websites gezeigt oder auch Chrome-Add-ons, die einfach einem helfen. Ich glaube, das bekannteste ist ja von dem helfen hier Christopher Kramer.
Kemper.
Den AIPRM, sprich ja, das so aus. Ja. Das ist super bekannt. Ja, ja.
Also ich schlage vor, lieber Jonas, wenn du das hörst, kontaktiere mich mal für die AFS.
Ja.
Ich würde das nochmal aufnehmen, weil es klingt wirklich einen sehr geilen Vortrag. Also vielen Dank dafür.
Also wirklich Respekt, der hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ja. Also wirklich Hammer. Und ja, ich würde sagen, jetzt noch ein bisschen Zeit für den Abend zu besprechen, wenn man so wissen will, auch allgemein zur Qualität. Lass uns da mal gerne ein bisschen schnacken. Und ja, ich würde dann einfach mal das Handtuch in den Raum werfen. Wie fandst du die Karaoke?
Ja, also ich bin jetzt nicht so der Karaoke-Sänger, muss schon sagen. Ja, also Fabian und andere auch, das macht dann schon Spaß. Ich war dann auch mal oben, hab mitgesungen. Wir waren alle oben.
Wir waren alle hochgeholt.
Es gab einige, die konnten wirklich extremst gut singen oder rappen, wenn man
ja,
so möchte.
Ja, richtig krass.
Also die haben ja nicht mal auf den Bildschirm geschaut.
Ja.
Ist natürlich nach so einem Abend oder nach so einem Tag, der sehr wissensintensiv ist, wo man viel kommuniziert, viel redet, auch einfach mal ein schöner Ausgleich, ein schöner Abgesang, ne, auf diesen schönen Tag. Also fand ich sehr, sehr cool, die Karaoke. Wie hast du es empfunden?
Ja, natürlich super witzig. Ja. Wir können auch sagen, Grüße an Nestlin, sie kann halt wirklich sehr gut singen. Das dürfte dann jeder mithören, das war echt super witzig. Also das macht die Camping so aus. Ich muss auch sagen, ich will natürlich niemanden über die Füße fahren, aber manche Konferenzen haben da nicht so einen Vibe. Und bei der Campix ist immer noch so ein Vibe vorhanden, dass man halt eben diese Karaoke mitnimmt und einfach ein bisschen Spaß hat. Man freut sich so ein bisschen drauf, auch wenn man keinen Bock hat auf Singen.
Ja.
Aber das ist irgendwie dieses Get-Together, das ist bei der Campix immer noch relativ groß geschrieben.
Ich fand diesmal bei der Campix tatsächlich, sie wirkte weniger durchkommerzialisiert.
Ja.
Ja. Hatte das Gefühl, also wir waren ja selbst auch mal Sponsor, also wir haben dazu beigetragen, dass das durchkommerzialisiert wird. Diesmal war das ein bisschen nicht so stark, also ich habe jetzt nicht überall Roll-Ups gesehen und so weiter. Fand ich jetzt aber auch ein bisschen, also ich fand es auch angenehm, muss ich sagen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es da eine Entscheidung für gibt. Davor war ja im Übrigen noch, by the way, eine Vorabendveranstaltung vom OMT.
Ja.
Also wenn ihr zu Campix kommt, meist richtet der OMT das nochmal aus, dann könnt ihr euch da nochmal 3-4 Vorträge anhören, könnt auch nochmal ein Get-Together machen, sodass das Ganze noch viel intensiver wird und es sich wirklich lohnt, dann auch mal nach Berlin zu fahren. Ansonsten, wenn ich ganz kurz was zu den Vorträgen sagen darf, es hat sich entwickelt über die letzten Jahre wirklich zum Positiven. Also ich kenne noch Vorträge, ich war ja selbst auch mal in dieser Qualität, das muss man dazu sagen. Ne? Wir haben uns ja mitentwickelt und dafür bin ich Campix auch dankbar. Aber jetzt merkt man, die ist schon angekommen, ne? Die Vorträge waren wirklich gutes Niveau. Waren richtig gute Vorträge. Und auch gute Speaker, muss ich sagen.
Ja.
Das Line-Up war auch sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ein bisschen, ich weiß nicht, wie diese Entwicklung ist. Also ich fand halt früher die Campix richtig geil, um, sage ich mir, Newbies auch so ein Sprungbrett zu geben. Hey, ich habe einen Vortrag bei der Campix reingehalten. Früher gefühlt durfte irgendwie jeder einen Vortrag halten. Und ich glaube, jetzt wird ein bisschen mehr rausgesiebt und ich weiß nicht, wie ich die Entwicklung finden soll. Also
das ist echt eine spannende Frage. Also man muss schon sagen, so wirklich Newbies waren diesmal, ich würde sagen, nicht dabei.
Also,
oder?
Vielleicht gerade nochmal zurückzukommen auf den Jonas Kramer. Mhm. Ich kenne ihn so ein bisschen von Social Media etc., glaube ich zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so ein gebuchter Speaker ist. Also es kann sein, dass es auch eher ein Neuling ist. Ich weiß es jetzt nicht.
Also ich habe ihn gefragt tatsächlich, ob er schon mal gehalten hat. Er hat schon mal einen Vortrag auf der Campix gehalten.
Ah, okay, sorry.
das Niveau war aber dadurch, also dadurch ist das Niveau natürlich besser, wenn du Leute kennst, die das schon öfters mal gemacht haben. Ne?
Definitiv.
Und ich glaube, das muss Marco Young wahrscheinlich auch machen, um auch mehr Leute herzuziehen, ne? Alles ein bisschen professioneller. Natürlich, schade, darüber haben wir uns auch schon unterhalten. Leider gab es Linkbuilding jetzt nicht so viel.
Ja, zwei, drei Vorträge.
Einer nur. Also Linkbuilding für EEAT gab es von Ralf Seybold.
Und lokale Backlinks noch.
Stimmt, und lokale Backlinks von Beatrice Köhler.
Genau.
Genau, die beiden gab es. Das war früher ein bisschen mehr, aber ich glaube, ich habe ja mit dir philosophiert. Oh. Ja, wir haben philosophiert beide. Ich glaube, es liegt auch tatsächlich daran, dass zumindest wenn wir jetzt sagen, wir kaufen Links und so weiter, also nicht das klassische Outreach, das ist ja nicht verpönt, ist ja vollkommen in Ordnung, aber so diese andere Richtung, dass man das vielleicht auf so einer Konferenz auch gar nicht haben will, weil du hast dann hier eben SEOs und die denken dann, das ist okay, das zu machen, ist es aber nicht.
Ja, also
so.
Es gibt halt super viele, die das machen, wenn jemand Ahnung davon hat, wie gesagt, wir beide wissen das.
Wir beide wissen das, aber...
Aber wenn es ein Neuling ist und dann kriegt er 40 Minuten gesagt, wie geil es ist, Backlinks zu kaufen und er meldet sich irgendwo an, ohne Beratung, der wird auf die Schnauze fliegen.
Genau, und ich glaube, das war vielleicht auch so mit dem Entscheidungsgrund. Ja. Ich finde das sogar, ehrlich gesagt, nachvollziehbar und tatsächlich, wenn es so sein sollte, auch gut.
Ja.
Muss ich sagen.
Ja, muss ich sagen.
Definitiv. Ja. Ansonsten auch die Gespräche, auch das hört ihr in jeder Podcast-Folge zum Recap. Die Gespräche auch abseits mit den Leuten. Ihr könnt auf die Leute zugehen. Wir haben uns beispielsweise auch beide mit Alexander Russ unterhalten.
Ja, super cool.
Ich kannte ihn jetzt persönlich vorher nämlich nicht. Habe ihn noch nie getroffen.
Ja, persönlich habe ich auch
nicht persönlich getroffen. Jetzt getroffen,
Über die Podcasts.
Genau,
wir haben ihn ja schon mal eingeladen.
Genau. Und, So, das hatten wir natürlich schon, aber ich habe ihn noch nie die Hand geschüttelt, sagen wir es so. Und dafür ist die Campix oder so ein Event als solches natürlich auch wirklich super cool.
Ja.
Auch denn mit Hans Jung, Christian Tembrink, man kann denn eben doch mal Themen ansprechen jenseits von SEO. Und lernt die Leute kennen.
Ich muss aber auch sagen, so ein paar alte Hasen habe ich vermisst. Also so ein Markus Tandler, Jens Faultrath habe ich jetzt nicht gesehen.
Nils Danke.
Ja.
Habe ich auch nicht gesehen.
Deswegen haben so ein paar gefehlt. Aber ich glaube, also was ich immer krass finde, wenn man mit den Leuten redet, sind super viele jedes Jahr mal dabei, die das erste Mal auf der Campix sind.
Ja.
Das finde ich super krass.
Das ist sehr, sehr cool. Aber vielleicht sind die alten Hasen nicht mehr, also manche alte Hasen nicht mehr dabei, weil wir langsam die alten Hasen werden.
Scheiße.
Wir bleiben in der Philosophie heute.
Definitiv.
Das begleitet uns.
Das begleitet uns. Also ich würde sagen, Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch dir, lieber Zuhörer, für deine Zeit. Und
Ja, vielen Dank, Fabian. Und hoffentlich, vielleicht sehen wir uns ja dann auf der nächsten Campix.
Ja, wer weiß.
Sprecht uns drauf an, auf diesen Podcast.
Genau, sprecht uns drauf an. Macht's gut, haut rein. Bis dann. Ciao.
Ciao.